Ja, herzlich willkommen zum letzten Abend der Bibelwoche hier in Schönau 22. Schön, dass ihr da seid, dass ihr auch an diesem Abend gekommen seid. Ihr habt schon gehört, gelesen, gesehen, heute Abend geht es um Maria Magdalena. Wir hatten ja schon ein paar Figuren aus dem Alten Testament bisher, wo wir gesehen haben, da hat Gott Lebenslinien gezeichnet im Leben. Und das ist ja eine dieser großen Sehnsüchte, die wir haben in unserem Leben, dass wir eine Spur hinterlassen. Dass wenn wir mal in die Ewigkeit dürfen, eine Spur hinterlassen, wo andere sagen, wow, das ist gut, dass du gelebt hast. Und das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Diese tiefe Sehnsucht und wo wir dann auch auf der Suche danach sind, wie können wir das schaffen? Und das ist ja zum ganz großen Teil dann auch die Frage nach dem, wozu bin ich eigentlich in diesem Leben hier? Wozu bist du in diesem Leben? Wozu bist du da? Wozu bist du heute hier an diesem Ort? Und das Gute an der Sache ist, dass wir eine Antwort auf die Frage finden, wenn wir danach suchen. Das hat Jesus versprochen und wir werden entdecken, wozu wir da sind. Und bei der Maria Magdalena hat es ein bisschen länger gedauert. Von der wissen wir eigentlich auch gar nicht so viel. Es ist interessant, dass sie die ist, die immer wieder vorkommt in den Evangelien, aber wirklich was wissen von ihr, muss ich sagen, ist gar nicht so viel da. Und was in der heutigen Theologie oder besser noch in diesem Popularismus um sie herum aus ihr gemacht wird, frage ich mich auch immer, wo haben sie das jetzt wieder hier? Weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass die Maria Magdalena ja auch immer wieder angedichtet wird, dass sie die Freundin von Jesus war und zwar eine ganz intime Freundin war. Bis dahin, dass manche der Meinung sind, Jesus ist ja nur scheintot gewesen, ist dann heimlich auferstanden, beziehungsweise der Himmelfahrt wurde inszeniert und dann hat er sich vom Acker gemacht, ist mit der Maria irgendwo, Maria Magdalena irgendwo verschwunden und hat dann ein ganz normales Leben geführt. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt, ganz ehrlich gesagt, aber es wird immer wieder angedichtet. Und je nachdem, was man für komische Filme sieht, kommt das auch raus. Man muss ein bisschen aufpassen zwischen dem, was auf einmal so durch eine Kultur vermittelt wird und was man in der Bibel findet oder eben auch nicht findet. Ich möchte euch mitnehmen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Da finden wir nämlich was von ihr. Da heißt es, und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündete und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Dann war die Johanna noch dabei, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Dieser Vers ist schon recht spannend, weil in den wenigen Sätzen schon so viel drin steckt. Maria Magdalena, eigentlich Maria von Magdala. Maria, das ist die griechische Form von Miriam. Und Magdala, das ist von Migdal, das bedeutet Turm. Da gibt es einen Turm, der heißt Migdal. Und also Maria vom Turm, die war mit Jesus unterwegs. Ist ein bisschen ungewöhnlich, denn normalerweise hatten die Lehrer, die damals durch die Gegend zogen und Jünger hatten eigentlich keine Frauen im Gefolge. Das war damals sehr ungewöhnlich, dass Frauen mitgegangen sind und mitgelernt haben, in der Form wie diese Jünger. Dass damals Frauen auch lesen und schreiben konnten, das war nicht so ungewöhnlich, aber dass sie mitgegangen sind von einem religiösen Lehrer, von einem Rabbi, von einem Theologenlehrer, von einem Bibellehrer und auch gelernt haben, das war ungewöhnlich. Denn normalerweise hatten die Frauen zu Hause zu sitzen, sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Denn in ein normales jüdisches Mädchen, die wurde so mit 15, 16 verheiratet. Und dann war das in der Familie normal, dass dann eben die Mama geworden ist und sich um die Kids gekümmert hat. Und dann hatten sie gar keine Zeit mitzugehen. Und Petrus und Johannes, die waren auch nicht die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Es waren immer Phasen, wo sie unterwegs waren und dann waren sie auch mal wieder zu Hause. Aber für die Frauen war das ganz ungewöhnlich. Und wir sehen auf einmal, dass hier ein paar Frauen unterwegs sind, trotzdem mitgehen. Und unter ihnen Maria von Magdala oder Maria Magdalena. Und da muss was ganz Besonderes passiert sein, dass sie mitgegangen sind, dass sie auch mitgehen konnte. Das bedeutet, sie konnte gar nicht verheiratet sein. Sie hatte keine Kinder. Die anderen, die mitgezogen sind, das könnte sein, dass sie schon wieder ein bisschen älter waren. Die Kinder waren auf sich selbst gestellt. Der Mann, wie gesagt, war Beamter bei Herodes, der hatte viel zu tun. Und dann hat sie gesagt, okay, in meiner Freizeit gehe ich mit Jesus mit. Das war die andere Dame, die Johanna, die dabei war. Aber Maria von Magdala, irgendwas war da. Wir hören davon, dass Jesus 7 Geister ausgetrieben hatte. Und das könnte zum Beispiel der Grund auch gewesen sein, warum sie nicht verheiratet war. Besessenheit, das ist etwas, wo über einen Menschen in einen Menschen eben Dämonen hineinkommen. Das hat es damals in Israel häufiger gegeben. Das Interessante ist, wie kann mit dem Volk Gottes sowas passieren? Wie weit muss ein Gottesvolk gesunken sein, dass sowas wieder passiert? Spannende Frage. Und die Bibel berichtet uns auch von der Realität, von diesen Geistwesen. Auf der einen Seite die Boten Gottes, die Engel, und dann eben die gefallenen Engel, die Dämonen. Und sie haben sich dieser Maria bemächtigt. Jetzt muss man wissen, das können die nicht einfach so tun. Die überfallen nicht einen plötzlich, sondern es muss ihnen eine Tür geöffnet werden, damit sie in den Menschen kommen. Also man braucht gar keine Angst vor denen zu haben, dass die einen einfach mal sich hinterrücks überfallen. Das geht gar nicht. So wie man Jesus auch die Herzenstür öffnen muss, so muss man eben auch den anderen Mächten auch die Herzenstür öffnen. Und da scheint etwas bei der Maria passiert zu sein, dass das möglich war. Wir wissen nicht was. Wir wissen nicht, wie viel Schuld sie daran gehabt hat. Wir wissen nicht, ob sie das absichtlich gemacht hat, um an irgendwelche Macht zu kommen oder irgendwelche Versprechen gegeben haben, dass sie dann irgendwelchen Schutz hat oder dass sie Wege oder Reichtum oder was auch immer, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass das steht, Jesus hat die ausgetrieben. Es waren 7, das heißt, es war noch mehr als nur einer. Was das dann für einen Menschen bedeutet, das ist echt heftig. Das Schöne ist, dass wir wissen, Jesus ist stärker, Jesus hat sie ausgetrieben, Jesus hat sie befreit. Und das war so nachhaltig für sie, dass sie gesagt hat, Moment mal, ich habe keine Familie und ich bin in so eine Freiheit hineingekommen, dass sie bereit war, mitzugehen. All das hinter sich zu lassen, was vorher war, und mit Jesus unterwegs sein und von Jesus zu lernen, wie kann Leben gelingen? Wie kann Leben funktionieren? Wie geht das denn überhaupt? Vorher war sie nur eine Getriebene von diesen finsteren Gestalten und jetzt muss sie lernen, wie lebt man denn überhaupt? Und vor allen Dingen, wie lebt man denn, wenn man Jesus an der Seite hat? Damals war Jesus noch an der Seite, für uns bedeutet es ja heute nach Pfingsten. Wie lebt sie es denn mit Jesus in einem? Sie war mit Jesus unterwegs und hat Dinge erleben dürfen, die atemberaubend waren. Als erstes verkündigt Jesus das Evangelium in dem eigenen Land, von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort. Evangelium, die gute Nachricht. Ihr wisst, was Evangelium ist. Ja, schon mal was von gehört? So hin und wieder hört man was in der Kirche davon. Ne? Die gute Nachricht. Was ist denn die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott den Menschen nie aufgegeben hat. Dass Gott keinen Menschen aufgibt. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und das den Menschen erklärt hat. Aber er hat es nicht den Menschen nur erklärt, er hat auch vorgelebt, wie Gott es sich vorstellt, wie ein Mensch zu sein hat, nämlich Ebenbild. Der Mensch darf Ebenbild sein, an dem Menschen darf man erkennen, wie das Wesen Gottes ist und das hat er vorgelebt. Und dann hat er auch gesagt, und Gott weiß und ich weiß, dass der Mensch aus sich heraus die Kraft eben nicht hat, so zu leben, wie er leben soll. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Am Kreuz gestorben deswegen, weil Sünde einen Lohn einfordert. Weil Sünde Konsequenzen hat und die Konsequenz der Sünde ist Tod. Ende Gelände. Und da die Menschheit durch den Sündenfall unter den Machtbereich von Sünde und Tod gekommen ist, hat Jesus gesagt, okay, das müssen wir ändern. Deswegen ist er am Kreuz gestorben und er konnte das tun und damit den Lösegeldpreis zahlen. Lösegeld heißt herauslösen. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief auch beschreibt. Jesus hat damit die Menschheit herausgelöst oder das Angebot gemacht, herausgelöst aus dem Machtbereich der Dunkelheit, der Sünde und des Todes zu leben. In der Auferstehung wird das bestätigt. Die Auferstehung bestätigt alles, dass dieser Tod genau das gebracht hat am Kreuz. Himmelfahrt ist dann die Inthronisierung von Christus im Himmel auf dem Thron Gottes oder neben Gott auf dem Thron als der Herrscher, der auch machtvolle Worte hat. Und Pfingsten kommt der Heilige Geist auf die Menschen, die das wollen und bestätigt, nimmt in den Bund und sagt, jawohl, so ist es, du lebst jetzt im Licht. Und die das haben wollen, die bekommen das. Das hat Jesus gemacht, das ist Evangelium. Du musst nicht im Dunkel bleiben, du musst nicht getriebener sein von finsteren Mächten, sondern du kannst versöhnt mit Gott leben in dieser Welt, wenn du dieses Angebot annimmst. Wenn du Ja dazu sagst. Und das ist die gute Nachricht. Euangelium, Evangelium. Es geht auch anders. Man muss nicht im Dunkel bleiben. Und das hat Maria begriffen. Maria hat es angenommen. Maria hat sich darauf eingelassen. Und das darf sie dann erleben, wie sich ein Leben damit gestaltet. Und sie ist so fasziniert davon, dass sie sagt, boah, davon will ich mehr haben. Und es scheint eine besondere Beziehung zwischen Jesus und ihr gegeben zu haben, denn sie bleibt auch bis zum Schluss bei ihm. Da, wo die Jünger schon davon gelaufen sind, das weitergesucht haben. Da, wo es kritisch wird, da, wo es möglich ist, dass auch die Nachfolger auch mit Repressalien und Tod bedroht werden. Sie ist am Kreuz zu finden. Sie sieht, wie Jesus dort steht. Und sie ist dann auch diejenige, die mitgeht und zuschaut, wo er zum Grab gelegt wird, ins Grab gelegt wird. Gehört mit zu dieser Gruppe. Und dann am Auferstehungstag kauft sie noch Gewürze zum Einbalsamieren, wie das damals war, nachdem sie das an diesem Karfreitag nicht tun konnten, weil die Zeit zu knapp war. Will sich das nachholen, sie will ihm die letzte Ehre erweisen. Und als sie ihm die letzte Ehre erweisen will, auf einmal, bäm, da steht er vor ihr, der Auferstandene. Und sie ist die Erste, die Zeugin der Auferstehung wird. Und sie ist die Erste, die davon erzählen darf. Sie ist die Erste, die zu den Jüngern geht, sie ist die Erste, die das weiterreichen darf. Und das ist schon eine besondere Stellung. Die Erste, die von der Auferstehung redet, ist eine Frau. Und zwar die Frau, die genau weiß, was es heißt, von Finsteren getrieben zu werden und von Jesus befreit zu werden. Und sie wird dann zur Ersten, die von der Auferstehung weiterredet und sagt, es hat alles gestimmt, was Jesus gesagt hat. Und was er gemacht hat, dass wir von Dunkelheit ins Licht können, der stimmt, sie ist Zeugin dafür. Was sie am eigenen Körper erlebt hat, am eigenen Leib erlebt hat, in der eigenen Seele erlebt hat, darf sie nochmal besonders bestätigt sehen in der Auferstehung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und in allem Recht gehabt hat, was er gesagt hat. Und weil sie es selbst erlebt hat, erkannt hat, das ist das hebräische Wort dafür, hat zutiefst eine Erfahrung damit machen. Nicht einfach philosophieren, nicht einfach nur schwadronieren darüber, sondern es zutiefst erlebt hat, wird sie auf einmal Zeugin davon, in dieser Erkenntnis, wo auf einmal dieses Vertrauen bestätigt worden ist, wo dieses Vertrauen zu einem Erlebnis geworden ist und aus diesem Erlebnis jetzt eine Zeugenschaft kommt. Das ist übrigens das Ziel von Glauben. Glauben ist ja Vertrauen. Und dass wir Jesus vertrauen in dem, was er verspricht, was er sagt, was er meint, Und in diesem Vertrauen an diesen Weg gehen und auf diesem Weg eben sehen, Jesus hat in allem Recht und wir erleben, dass er Recht hat. Und dann wird aus dem Vertrauen wird eine Erkenntnis, wir haben es durchlebt, ein Erkennen im besten hebräischen Sinn. Und dann wird aus dieser Erkenntnis, aus diesem Erleben ein Zeugnis. Und dafür sind wir in die Welt gestellt, Zeugen zu sein. Der Zeuge muss nur davon berichten, was er gesehen und erlebt hat. Der muss kein Sachverständiger sein. Du brauchst nur von dem zu berichten, von dem weiterzureichen, was du erlebt hast, gesehen hast, was in deinem Leben Jesus bewirkt hat. Und das ist Nachfolge, das ist Zeugnis, das ist Weitergabe, das ist genau Licht sein, Salz in dieser Welt sein. Und die Maria begreift das und die wird das. Maria ist dahin gekommen, weil Jesus sie befreit hat. Und diese Befreiung, das hat auch immer was damit zu tun, dass einem vergeben wird, weil man eben falsche Schritte gesetzt hat und dann Konsequenzen im Leben gehabt hat von Sünde, die so heftig waren, dass man allein nicht mehr rauskommt und Jesus holt sie raus. Und das hat was mit Vergebung zu tun. Jesus vergibt ihr, dass sie sich auf Falsches eingelassen hat. Jesus vergibt dir und gibt dir auch den Frieden darin, dass du weiterleben kannst und nicht das Ende ist. Und es ist einmal dieses Grundsätzliche, was wir begreifen müssen in unserem Leben, zu Jesus zu kommen und zu sagen, es tut mir leid, ich kehre um, du sollst mein Herr sein, du sollst bestimmen dürfen, was mein Weg ist und ich will diesen Weg gehen. Das nennen wir dann Bekehrung. Von meinem Weg mich abkehren hin zu Jesu Wegen. Und dann braucht es auch immer wieder, da wo wir falsche Schritte gehen, dass wir zurückkommen und sagen, okay, ich habe es mir eigentlich anders gedacht, aber es war nicht gut, sorry. So wie der David immer wieder auch zurückgekommen ist. Und dann bedarf es aber noch mehr, dass das, was man geworden ist, nämlich Nachfolger, dass sich das auch ins Leben hinein ausdrückt. Und das ist etwas, was zutiefst Nachfolge, Jüngerschaft ausmacht. Dass man wird wie der Meister. Das ist die grundsätzliche Idee. Werden wie der Meister. Und wir sehen das, wie das bei der Maria Magdala sich durchsetzt. Bis dahin, dass sie von der Auferstehung dann weiter wird. Das ist dasselbe Prinzip, eigentlich im Grunde genommen der gleiche Plan, den Gott am Anfang hatte, wo er gesagt, er wird Menschen schaffen, männlich, weiblich, und sie sollen Ebenbild sein. Abbild von dem Gott im Himmel. Das Wesen Gottes soll in dieser Welt erkannt werden, an dem Menschen. Das meint das. Und Gott hat diesen Plan nie aufgegeben und Jesus formuliert es so, dass er sagt, hey, der Jünger soll werden wie der Meister. Genau das Gleiche wieder, auch die Wesenszüge des Meisters in die Welt bringt. Und das bedeutet eben auch, und das wusste die Maria auch, und das hat sie erlebt, dass es da auch um Vergebung geht. So wie sie es gelernt hat und gemerkt hat, dass sie befreit worden ist, dass die Vergebung sie auf einen Weg gesetzt hat, wo sie klären konnte und zu dem Ergebnis auch kam, wozu lebe ich denn? Wozu lebe ich? Naja, um Zeuge zu sein, um von der Auferstehung weiterzureichen. Davon zu erzählen, dass Jesus eben auferstanden ist. Das war für sie klar. Und sie hat es erlebt und darf das weiterreichen. Und diese Vergebung, das ist tatsächlich etwas, was Jesus ziemlich am Herzen liegt. Er ist gerne bereit zu vergeben. Ihr kennt es vom Vater Unser, wo er dann aber auch sagt, hey, meine Nachfolger sollen auch vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Also Schuldiger. Und Jesus wird bei der Sache echt ganz kantig, weil er sagt, hey, ich möchte das, dass ihr das begreift. So wie die Maria das begriffen hat und dann verkündet hat und erzählt hat vom Auferstandenen, eben weil sie es gelebt hat, So will er, dass wir ihm auch ebenbild sind, auch in dieser Hinsicht, was ihm am Herzen liegt, dass wir das in die Welt bringen. Er hat im Neuen Testament auch nochmal ein Gleichnis dazu erzählt. In der Lutherbibel heißt das der Schaltknecht. In der anderen Bibel wird es etwas anders überschrieben. Wo dieser Mann war, der so hoch beim König verschuldet war, dass er es hätte nie zurückzahlen können, und der König sagt, okay, du hast mich um Gnade gebeten, ich werde es dir vergeben. Dann geht er raus, hat den Kollegen, der ihm 3 Monatslöhne schuldet, ist ja auch nicht wenig, aber der ist nicht bereit, dem ist er nicht bereit zu vergeben. Und dann hat er auf einmal ein Problem, dass der König sagt, das lasse ich dir nicht durchgehen. Und da wird Jesus bei diesem Thema recht kantig, weil er sagt, Vergebung ist etwas, was zutiefst meinem Wesen entspricht, weil ich es den Menschen zukommen lassen. Auch eine Maria Magdalena, die sich auf falsche Wächter eingelassen hat, auch der hat er vergeben. Und es ist nichts zu groß in unserem Leben, was uns nicht vergeben werden könnte, von Jesus her. Es ist nichts zu groß und nichts zu klein, was er uns nicht vergeben würde, wenn wir zu ihm kommen und sagen, es tut uns leid. Sorry, das war nicht richtig. Und Maria Magdalena steht dafür. 7 Geister, 7 Dämonen. Sie wird befreit, ihr wird vergeben. Sie hat eine tolle Nachfolge bei Jesus, bis dahin, dass sie am Kreuz steht und nachher dann als Erste von der Auferstehung sein. Und Jesus liegt das so sehr am Herzen, dass er eben die Jünger, die Nachfolger, bis zu uns heute hin, das uns immer wieder bewusst vor Augen stellt. Es geht nicht ohne Vergeben. Dass wir vergeben. Und das ist keine Option. Es wird uns nicht zur Wahl gestellt, es wird uns nicht freigelassen, sondern Jesus sagt, hey, du machst das bitte, oder wir haben ein Problem. Was heißt denn überhaupt zu vergeben? Zu vergeben heißt, ich muss erstmal realisieren, dass jemand schuldig an mir geworden ist. Dass jemand Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren, die Schmerzen zugefügt haben, die fies und mies waren. Ja, sonst hätte ich ja nichts zu vergeben. Das, was gemacht worden ist, war nicht richtig. Und das Zweite bedeutet dann, ich gebe es aus der Hand und sage, lieber Jesus Christus, ich bin doch dein Nachfolger. Du hast mir den Heiligen Geist gegeben und das ist dein Wille, dass ich das nicht behalte. Deswegen gebe ich es aus der Hand. Kümmer du dich drum. Ich weiß zwar nicht wie, aber tu es bitte. Es ist damit aus der Hand zu geben und zu sagen, ich nehme keine Rache und ich bin auch nicht nachtragend. Ihr wisst, wer das Problem hat, wenn man nachtragend ist? Wer hat das eigentliche Problem, wenn man nachtragend ist? Der trägt. Da weiß der andere gar nicht, worum es geht, oder der andere ist schon längst wieder ganz woanders und was geht's mich an? Ich wusste noch nicht mal, dass er dir auf die Füße getreten ist. Du hast es. Und das ist der Knackpunkt eben bei der Vergebung. Du bist der Nachtragende und wenn du nicht vergibst, dann wirst du immer mehr nachtragen. Und Jesus sagt, ich kann mit Jüngern, die nachtragend sind, nichts anfangen. Warum nicht? Weil die Hände schon voll haben. Die haben die Hände voll mit Schmerz. Zu Recht. Das war schmerzhaft. Aber sie sind nicht bereit, den Schmerz loszulassen, damit es ausheilen kann. Bei jeder Kleinigkeit, die ähnlich ist, kommt das alles wieder hoch. Und da sagt Jesus, lass es doch bitte los, überlass das mir. Damit du die Hände leer bekommst und wenn du leere Hände hast, dann füllt Jesus dir die Hände mit dem, was er für dich hat. Das Gute, das Große, das Weite, dann bekommst du die Dinge, die für dich wichtig sind. Dann füllt er die Hände. Aber die Hände kann er erst füllen, wenn wir bereit sind, die Hände zu leeren. Und deswegen ist Vergebung etwas, was ihm sehr am Herzen liegt. Damit man dahin kommen kann, befreit zu leben, wie die Maria Magdalena. Damit man dahin kommen kann, das Herz und die Hände frei zu haben, um zu lernen in der Nachfolge, wie sieht das aus, was ist wirklich wichtig, um dem Meister ähnlicher zu werden. Damit man dahin kommen kann, dass man nachher sagen kann, boah, ich habe den Auferstandenen wirklich in meinem Leben erlebt. Diese Ähnlichkeit. Und Vergebung ist einer dieser Schlüssel, die Hände frei zu bekommen, damit Jesus einem die Hände füllen kann. Und Vergebung kann ein Prozess sein, dass ich merke, mir hat jemand wehgetan und ich gebe es ab. Tut mir leid, Herr, wenn ich es für mich behalten wollte, ich gebe es jetzt zu dir hin. Es hat wehgetan, es war schmerzhaft, es war nicht in Ordnung, ich gebe es dir, kümmere dich drum. Und dann merkt man auf einmal, es tut noch mehr weh. Und dann nimmt man diesen tieferen Schmerz auch und darum gibt ihn auch, so lange, bis man merkt, okay, das war's. Es kann ein Prozess sein. Aber wer sich diesen Prozess verweigert, der behält es für sich und wird nachtragend. Und dann wird unter diesem Nachtragen auch irgendwann mal, das wird zu viel. Und da kommt Verbitterung auf. Denn mit jedem Mal, wo du das nachträgst und nicht bereit bist, loszulassen und dir das wieder bewusst wird, weil eine ähnliche Situation da ist, durchlebst du das wieder. Und je öfter du etwas durchlebst, desto tiefer wird die Wunde und kann sie auch nicht heilen. Und irgendwann fängst du an zu verbittern. Es geht darum, loszulassen, damit es heilen kann und damit Jesus die Hände füllen kann. Übrigens, Vergebung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Vergebung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Vergebung ist eine Einbahnstraße, wo wir aufgefordert sind zu vergeben. Und da hat der andere noch nichts gemacht. Versöhnung ist nur dann möglich, wenn der andere auch einen Schritt auf mich zukommt. Dann ist Versöhnung möglich. Das große Ziel ist Versöhnung. Aber das, was gefordert wird, ist die Vergebung. Und das ist Jesus erkanntlich. Das geht mir auch manchmal ziemlich runter. Ziemlich schräg runter. Aber es geht darum, dass wir Licht sind. Dass wir Salz sind. Dass wir dem Meister ähnlich sind. Und wie gesagt, so eine Maria Magdalena, die so eine schlechte Voraussetzung hatte, weil sie so viele falsche Wege gegangen ist, wird aber zurückgeholt und lernt es auch und kann eben auch wieder Licht werden. Also für jeden ist es möglich. Und einer dieser Momente ist diese Vergebung, zu vergeben, dass mir wehgetan worden ist. Weil Jesus sagt, ich habe dir so viel vergeben. Ich habe dir so viel vergeben in deinem Leben, deswegen bitte ich dich, dass du auch den vergibst, der dir weh tut. Und das bedeutet nicht, dass man das rechtfertigt, dass der andere einem wehgetan hat. Das bedeutet auch nicht, dass man es billig entschuldigt. Und das bedeutet auch nicht, dass man ihm einräumt, dass er das nochmal machen darf. Ja? Bedeutet das alles nicht. Aber es geht darum, dass Jesus sagt, ich möchte gerne, dass du dich von dieser Last befreist, sie aus der Hand gibst, damit ich dir die guten Dinge in die Hand geben kann, damit dein Leben blüht, damit dein Leben wächst, damit du ein Segen bist und eine gute Lebenslinie in diesem Leben hinterlassen kannst und du die Frage nach dem, wozu lebe ich eigentlich, einer ganz tollen, großen Antwort geben kannst. Und das ist die Herausforderung, wo Jesus sagt, hey, ich bin bereit, dir zu helfen, aber es braucht deine Entscheidung dazu, zu vergeben. Aber es hat so weh getan. Sträubt sich alles in mir, zu vergeben. Ja, ich kenne das. Ich kenne das auch, dass Menschen auf meiner Seele darauf umgetrampelt sind und mir sträubt, ihnen zu vergeben. Ich war sowieso, ich hatte eine Situation, da ging es mir echt mies. Schon sowieso, und dann komme ich zu einem Kollegen hin und der Kollege sagt dann noch etwas, wo wir, ja, normalerweise verstehen wir uns ganz gut, aber in dem Moment hat er etwas gesagt, und das ist am Schluss passiert, und der Kollege möchte ich hier mal zugefügt haben, der hat etwas gesagt, wo er genau wusste, damit stimme ich nicht überein, und in dem Moment hat es mich noch viel tiefer getroffen, weil es mir sowieso nicht so gut ging. Hatte mit mir zu kämpfen, hatte auch ein bisschen was mit Trauer zu tun, weil ein halbes Jahr vorher mein Vater verstorben war. Mir ging es echt mies. Und dann setzte noch einen drauf. Das hat wehgetan. war überhaupt nichts in mir, was vergeben wollte. Am liebsten wäre ich hingegangen und hätte meinem lieben Kollegen direkt im Schloss gewürgt. Das war das, was drin war. Ich habe überlegt, ob ich jetzt nochmal zum Rundumschlag, verbalen Rundumschlag aushole, und habe gemerkt, ich habe noch nicht mal Kraft dazu. Und dann hat Jesus ganz sacht angeklopft und gesagt, Elmar, wie muss ich vergeben? Will ich jetzt nicht. Ich mir nicht nach. Dann habe ich mich aber daran erinnert, was ich schon so oft gepredigt habe, was ich so oft gesagt habe, so wie heute Abend hier. Dann habe ich gedacht, ich kann ja eigentlich nicht. Jetzt habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Okay, Jesus, ich vergebe ihm, weil es einfach so wehgetan hat. War eigentlich keine wilde Sache, aber in dem Moment hat es so sehr wehgetan in meinem Herzen und ich wollte eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, Herr, ich vergebe. Ich habe gemerkt, wie ich sie nicht nachtragen muss. Ich weiß nicht, wie Jesus geschafft hat, mir das wegzunehmen, aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich trage sie mir gar nicht nach. Und mit jedem Schritt, wie ich dann an dem Tag auch Distanz zu ihm bekommen habe, ist mein Herz auch leichter geworden über diese Sache. Es ging mir nicht einfach von der Zunge. Es war nicht einfach, es war letztendlich eine Entscheidung, wo Jesus mich daran erinnert hat. Elmar, wie oft hast du schon drüber geredet? Und gesagt, okay, jetzt bin ich einfach mal gehorsam. Und habe erleben dürfen, dass das auch nicht zwischen uns mir steht. Ich konnte ganz offen, schon den übernächsten Tag, den nächsten Tag habe ich ihn dann doch nicht getroffen, aber den übernächsten Tag, konnte ich wieder ganz offen mit ihm umgehen. Obwohl es mir in dem Moment so sehr wehgetan hat. Und das ist das, was Jesus uns anbietet, dass er sagt, ja, natürlich tut es weh, sonst hätten wir nichts zu vergeben. Wenn es mir egal ist, dann brauche ich nicht vergeben. Aber da, wo es gerade weh tut, da, wo ich gerade das Gefühl habe, auf meiner Seele wird drauf rumgetrampelt, ich werde völlig ignoriert, gerade da, dann zu sagen, ich gebe es ab. Bis dahin, dass auch wenn jemand mir körperlich wehgetan hat, mich körperlich erniedrigt hat, auch das zu sagen, ich gebe es ab. Es in seine Hände zu legen und dann entdecken zu dürfen, wie man wieder aufgerichtet wird, wie man die Hände frei bekommt und wie das nachtragt. Um dann dahin zu kommen, wie die Maria Magdalena, zu sagen, wow, der Auferstandene lebt. Ich habe es selbst erlebt in meinem Leben, was in meinem Leben gemacht hat, was völlig unerwartet war, was ich nicht aus eigener Kraft geschafft habe, erlebt. Zum Zeugen zu werden von dem, dass Jesus in uns wirkt als der Lebendige. Weil er der Meister ist, der gute Hirte ist, der doch Interesse daran hat, uns voranzubringen. Maria hat dann nochmal ein Erlebnis, im Johannesevangelium haben wir das, im 20. Kapitel, wo sie dann, Jesus spricht dazu Maria im 16. Vers, Maria, da wendet sie sich um und spricht zu dem Rabuni, das heißt Meister. Sie war im Grab und wollte den Meister finden. Das Grab war leer. Sie war dann mit Tränen verschmiert, geht sie dann durch den Garten und denkt, der Gärtner steht vor ihr. Und dann spricht Jesus sie an und sie kapiert auf einmal, jetzt steht Jesus, der Auferstandene, vor mir. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, dass er dies zu ihr gesprochen habe. Dieser Auftrag, den sie bekommt, zu sagen, der Vater, Jesus ist jetzt auch unser Vater geworden, der Gott ist auch Gott jetzt für uns geworden. Schon steil. Aber habt ihr gehört? Jesus hat gesagt, rühr mich nicht an. Warum wollte Maria Jesus anrühren? Sich zu überzeugen, dass er lebt. Ja? Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist die, sie wollte ihn festhalten, weil sie ihn jetzt endlich wieder hatte. Und sie hat an diesen Jesus gedacht vor dem Tod. Und Jesus hat dann gesagt, halt mich nicht fest, sondern lass mich jetzt zu dem werden, was ich bin. Ganz komische Situation. Aber es ist diese befreite Sache, dass Jesus sagt, hey, egal wie du mich vorher erlebt hast, egal wie du mich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hast, lass mich dich bitte überraschen mit dem, was ich noch bin. Lass mich dich bitte überraschen mit dem, was ich dir noch schenken möchte. Wie sehr ich noch bereit bin, dir die Hände zu füllen und wie sehr ich noch bereit bin, dir Dinge aus den Händen zu nehmen, die dich runterziehen. Geh den Weg treu weiter und lass mich dich überraschen, was ich dir noch alles sein kann. Und für Maria war das ganz wichtig. Vorher hat sie diesen Jesus gehabt, den sie wirklich folgen konnte, Seite an Seite. Aber Jesus wusste genau, hey, irgendwann bin ich nicht mehr da. Und er bereitet Maria hier schon darauf vor, lass dich überraschen davon, wie sehr ich dich begleite, indem ich den Geist dir gebe, der dir Tröster ist, der dich an die wirklich guten Dinge erinnert. Und sie lässt sich darauf ein. Sie lässt sich darauf ein, dass sie nicht nur eine alte Erinnerung an Jesus hat, sondern Schritt für Schritt geht, Tag für Tag, und sich Tag für Tag von Jesus überraschen lässt, was er noch alles für sie bereithält. Dass es noch tiefer ins Herz geht, dass es noch weiter und größer wird und schöner. Und der Blick für unser Leben, was da möglich ist, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat, dass dieser Blick einfach noch weiter wird, tiefer wird. Und letztendlich dieses Versprechen von Jesus, egal wie alt du wirst, egal wie lange du mit mir unterwegs bist, es gibt noch immer etwas, womit ich dich überraschen kann, und es gibt noch immer etwas, wo es noch besser wird. Noch besser in der Beziehung zu ihm. Noch besser, dass du begreifst, was es heißt, Dinge aus der Hand zu geben und sich die Hände füllen zu lassen von ihm selbst. Mit diesen guten Dingen, die er für dich bereithält. Mit den guten Dingen, die der gute Hirte für dich hat. Dich dahin führt, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Dass du als Nachfolger immer mehr Licht wirst, immer mehr Salz wirst, damit an dir immer mehr Gott erkannt wird. Jesus selbst in dieser Welt. Und das ist das Schönste, das ist die schönste Lebenslinie, die wir haben können, dass Menschen auf einmal erkennen, wow, so wie du es mir gerade vorgelegt hast, ich glaube, das ist das, was Jesus gemeint hat. Das, was du gemacht hast. Ich glaube, das hat das, was Jesus gemeint hat. Und das ist so schön, wenn wir uns einander ergänzen dürfen. Jeder in seiner eigenen Art und Weise dem anderen ein Stück Jesus näher bringen darf. Das ist die Gemeinschaft, die er sich vorgestellt hat. Und deswegen braucht es auch die Vielfalt. Und doch dieses Ausgerichtetsein auf ihn. Und dass man an dem Leben des anderen erkennt, wow. So hat sich Jesus gedacht. So wie die anderen dann an meinem Leben erkennen können, wow, da ist was, was ich überraschend ist. Es ist dieser gute Weg des guten Hirten. So wie aus Maria Magdalena, die eine Getriebene war von finsteren Mächten, dann zu jemandem geworden ist, der diese besondere Stellung hatte und dieses gleich verkünden durfte und Nachfolger war und das Wesen Gottes in die Welt gebracht. Das ist das Prinzip von Jüngerschaft, dass Jesus für alle Menschen bereithält und gerade die, die sich darauf einlassen, die dürfen erleben, was das alles Geniales im Leben bedeutet. Amen. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du so einen guten, großen, schönen Weg für uns hast. Und danke, dass das geschehen darf in unserem Leben. Und danke, dass auch da, wo einfach Verletzung da ist, da wo Schmerz da ist, dass du uns hilfst, es aus der Hand zu geben, damit du uns die Hände füllen kannst. Danke, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast, dass du uns vergeben hast. Und danke, dass wir das weiterreichen dürfen, diese Vergebung. Und uns auch zur Versöhnung aufmachen dürfen. Und danke, dass es das ist, wie wir zusammenleben dürfen. Weil du unsere Mitte bist. Danke für diese Größe, für diese Schönheit, für diesen Blick auf unser Leben. Und danke, dass es du fertig bekommst, dass es du hinbekommst, weil du Jesus bist, der Auferstandene, der in der Kraft der Auferstehung in